Ja, wir wollen heute ein Wort lesen aus Johannes 12. Verse 1 bis 11. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihn nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren ab. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagt aber Judas, der Iskariot, der ihn auch verriet und überlieferte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft worden, den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und alles beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie. Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Ja, wir haben in einer Bibelstunde einmal darüber gesprochen und da war die Überschrift verschwenderische Liebe. Und das ist schon eine ganze Weile her, aber dieses Wort ist mir nicht mehr aus dem Herzen gegangen. Verschwenderisch. Wir wollen heute über Verschwendung sprechen. Obwohl wir natürlich von Natur aus alle sehr sparsam sind, nicht? Fahren sparsame Autos und Energie sparen, ja. Und wir müssen uns ja an unserem Einkommen richten und ja, wir sind sparsame Menschen. Aber hier, die Bibel spricht nicht von Sparsamkeit. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also ausgegossen. Und immer wieder, wenn wir in die Bibel hineinschauen, mal richtig sehen, dann sehen wir, ja, die Fülle Gottes. Er ist nicht sparsam. Da wird nichts abgezählt. Also, wir kennen wohl den Begriff der Steuerverschwendung. Ja, das ist uns so geläufig. Oder wenn wir in der Historie sehen, Ludwig der 14. In Versailles, nicht? Und der Ludwig der 15. enden dann auf dem Schafott beziehungsweise auch in der Guillotine. Oder Ludwig der 2. von Bayern mit Neuschwanstein, Schloss Linderhof, nicht? Prunksucht. Man will sich einen Namen machen. Also Verschwendung, sparsame Autos. Und wir wollen heute einmal über Verschwendung sprechen, ganz offen, nicht? Von Hiob heißt es ja zum Schluss auch interessant, Hiob 42, nach bestandener Glaubensprüfung lesen wir, und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde bat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob hatte, auf das Doppelte. Und der Herr segnete Hiobs Ende mehr als sein Anfang. Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele und nach diesen Ereignissen lebte er noch 140 Jahre. Gott ist verschwenderisch in seiner Liebe. Er hat uns als Erlöser nicht einen Erzengel gesandt, nicht einen Engelsfürsten. Er hat den Sohn seiner Liebe gesandt, sein Herzstück. Und dieser Sohn ist zu uns gekommen. Gott ist verschwenderisch in seiner Fülle und in seiner Gnade. Oder in Lukas 5, Vers 1, auch die bekannte Begebenheit. Da liegen 2 Boote am Ufer des Sees Genezareth. Jesus hat gepredigt und die Menge wächst und immer mehr und immer mehr. Und er fragt, dann kann ich ins eins der Boote steigen, um Abstand zu gewinnen, um besser predigen zu können. Ja. Es gehörte dem Petrus und als nun die Predigt vorbei war, dann sagte er zu Petrus, du, fahr mal hinaus in die Tiefe des Wassers im See Genezareth. Völlig unprofessionell. Aber nebenbei, fahr mal hinaus. Und Petrus sagt, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin, auf dein Wort hin, wollen wir es tun. Und sie fingen Fische, dass die Netze rissen und die Boote sanken und sie riefen noch Freunde herzu. Also Gott hat die Fülle. Es ist verschwenderisch, wunderbar, verschwenderisch. Dann sagt er zu Petrus, heute wirst du von nun an Menschenfischer werden. Ja, so ist der Herr. Das Johannesevangelium will uns in ganz besonderer Weise die Herrlichkeit und Vorzüglichkeit der Person Jesu Christi zeigen. Er will ihn ganz besonders beleuchten. Schon der Anfang des Johannesevangeliums ist spannend. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Das ist der Bericht so wie zu Beginn der Schöpfung. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So beginnt die neutestamentliche Schöpfungsbericht. Ja, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn wir dann das Leben Jesu betrachten, dann sehen wir, es geht ihm immer um den Einzelnen. Und sein Ringen mit der Oberschicht, mit der geistlichen Oberschicht, klar. Unvergessen auch Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Da heißt es interessanterweise, er musste durch Samarien ziehen. Er musste zu Samarien, durch Samarien ziehen, in der Mittagshitze. Als sie am 11. November diesen Schwindelanfall bekam, tja, dann kam der Rettungswagen und ja, sie müssen ins Krankenhaus, Verdacht auf Schlaganfall und das passte mir gar nicht. Ach, das geht gar nicht. Ja, aber es ging nicht anders. Zum Glück und zum Gott sei Dank war es kein Schlaganfall, wie sich herausstellte. Aber nach 2 Tagen wusste ich, warum ich im Krankenhaus war. Schon zu Beginn der 24 Stunden, so die sogenannte Intensivstation oder diese Intensivbeobachtung, hatte ich neben mir eine Frau liegen, eine Dame, mit der hatte ich ein sehr intensives geistliches Gespräch, eine suchende Frau. Ich habe gedacht, das gibt's doch wohl gar nicht. Eine suchende Frau. Und dann, als sie nach 24 Stunden verlegt wurde, wollte ich was mitgeben. Aber ich hatte nur das Buch von Michael Kotsch, Die Helden des Glaubens, Band 3. Und das habe ich ihr mitgegeben. Lies es. Sag ich, da siehst du und begegnest Jesus. Da wusste ich, ich musste ins Krankenhaus. Ja, das war wichtig. Das ist der Weg. Johannes der Täufer sah den Herr Jesus schon ganz am Anfang als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt sich wegnimmt. Und hier an dem Jakobsbrunnen, da lesen wir auch wunderbare Worte. Da sagt der Jesus zu der Frau, gib mir ein wenig zu trinken. Da sagt sie, wie du als Jude bittest mich, eine samaritische Frau, zu trinken? Da sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer mit dir redet. Du hättest ihn gebeten, er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Dann sagt sie, gib mir, Herr, dieses lebendige Wasser. Der Herr Jesus weckt in ihr dieses Heilsverlangen. Gib mir dieses lebendige Wasser. Und dann auch dieser Hinweis, den wir nirgendwo anders lesen. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Wir haben einen suchenden Gott, einen Gott, der uns nachgeht, der die Weichen stellt, der dich kennt und mich kennt. Wir sind keinem blinden Schicksal ausgeliefert. Der Herr kennt dich, er führt dich auf rechter Weise um seines Namens willen. Ja, in unserem Text, den wir heute etwas näher betrachten werden, heißt es, es ist nur 6 Tage bis zum Passafest in Jerusalem. Ähnliche Texte lesen wir auch in Matthäus 26, aber Markus 14. Manche denken, es ist das gleiche Geschehen. Ist es aber nicht, denn in den anderen Texten heißt es, es ist noch 2 Tage bis zum Passafest der Juden. Also es ist hier etwas ganz Besonderes. Johannes 11 berichtet uns, dass Lazarus krank wurde. Lazarus, Martha und Maria, müssen wir wissen, Es war eine Familie. Das war für Jesus die Familie, in der er mit seinen Jüngern öfter übernachtete. Sie waren ihm ans Herz gewachsen. Maria war die Frau, die immer zuhörte, die zu seinen Füßen saß. Und Martha war um vieles besorgt. Die musste in der Küche arbeiten und natürlich, das ist auch wichtig und so. Aber Maria hörte die Worte und saugte die Worte Jesu auf mit ihrem Herzen. Sie diente ihm mit ihrer Liebe und mit ihrer Hingabe. Ja, es ist noch einige Tage. Und dann bekommt Jesus die Nachricht, ja, der, den du lieb hast, Lazarus, ist gestorben. Ach. Ja, was macht Jesus? Er macht sich sofort auf. Nein, da heißt es aber, er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Es war noch nicht seine Zeit. Wir würden heute alles überstürzen, sofort, dies und das. Jesus ist der Herr der Zeit. Er blieb noch an dem Ort, wo er war. Da hörte man ihn noch predigen, da rief er zum Glauben auf, zur Nachfolge. Und dann erhalte ihn die Nachricht, er ist gestorben, wie ich gerade sagte. Und dann geht er nach Bethanien, 3 Kilometer von Jerusalem, ein kleiner Fleck, ein kleiner Ort. Und dann geht Martha ihm entgegen, während die anderen um den Lazarus trauern. Und Maria sagt, wenn du hier gewesen wärest, dann wäre er nicht gestorben. Und Jesus sagt, er ist nicht gestorben, er schläft nur. Das ein wenig verkürzen. Jesus ist da. Er beherrscht die Situation. Sie muss lernen, Jesus ist nicht nur der Herr des Lebens, er ist das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er verwaltet nicht das Leben, sondern er ist der Inbegriff der Auferstehung und das Leben. Und wer Jesus hat, der hat das Leben. Der ist vom Tode zum Leben hinübergegangen. Durch den Glauben, durch die Gnade, durch die Barmherzigkeit des Vaters. Jesus ist da. Und hell leuchtet der Glaube auf. Herr, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber dann fügt sie hinzu, alles, was du dem Vater bitten wirst, wird er dir geben. Davon bin ich überzeugt. Alles, was du dem Vater bitten wirst. Ja, wie heißt in Titus 2, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Oder in Titus 3, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit wir vollbracht hätten, sondern nach seiner Gnade durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er reichlich über uns ausgegossen. Maria und Martha versammeln sich und trauern und weinen. Und Jesus weint. Jesus weint. Er ist tief getroffen von der Macht des Todes. Obwohl er der Herr des Lebens ist. Er ist tief getroffen über das, wie sehr der Tod Beziehungen zerstört, Wunden aufreißt, den Menschen in tiefer Trauer stürzt. Das ist dem Sohn Gottes nicht egal. Nein, er weint auch. Ihm ist dein Leben und deine Krankheit und dein Unwohlsein nicht egal. Nein, er ist bei dir, gibt dir Kraft jeden Tag aus seiner Fülle. Und ja, dann sagt schon einige aus der Runde der Trauernden, konnte dieser nicht, der den Blinden die Augen auftat, auch nicht verhindern, dass Lazarus gestorben wäre? Nicht? Wir kennen ja diese kritischen Stimmen, die sind schnell da, nicht? Wenn so nicht eine Erwartungshaltung ist. Da kommen sofort so ein paar Kritiker und machen alles zunichte, nicht? Was sagt Jesus? Nehmt den Stein weg, der vor der Gruft war. Das war eine Höhle, darin wurde er bestattet. Und da war ein Stein davor. Martha aber wehrt und sagt, Herr, es hat keinen Zweck. Er riecht schon. 4 Tage liegt er schon hier. Bei dieser Wärme setzt der Verwesungsprozess ein. Es hat wirklich keinen Zweck. Nehmt den Stein weg. Manchmal liegt solch ein Stein auch auf unseren Herzen. Wir können manches nicht glauben, nicht fassen. Da liegt wie ein Stein, ja, und blockiert unser Denken, unser Fühlen, unser Plan, unseren Glauben, unsere Liebe. Dieser Stein versperrt alles. Und Jesus sagt, nehmt den Stein weg. Aber er riecht doch schon. Alle Vernunft spricht doch dagegen. Wir verstehen ja deine guten Absichten, Herr. Aber das geht nicht gegen die Naturgesetze. Was sagt Jesus? Lazarus, komm heraus! Mit machtvoller Stimme. Und Lazarus kommt heraus. Der Tod kann ihn nicht halten. Er, der schon im Totenreich war, kommt zurück. Die Stimme des Sohnes Gottes ist so machtvoll, dass er ihn herausreißt aus dem Tod. Dann heißt es in der Schrift, er kommt an Händen und Füßen, noch an den Leinentüchern gebunden, kommt er und Jesus sagt, macht ihn frei. Jesus weckt den Toten auf. Ihr Lieben, es gibt so viel Tote um uns herum. Als ich im Krankenhaus war, es mir schon etwas besser ging, da haben meine Frau und seine Schwester aus der Gemeinde haben mir eine große Tasche mit Bibeln gebracht, Gideon-Bibeln und evangelistischen Schriften. Und neben mir im Zimmer war ein älterer Herr, 80 Jahre, schwer krank, krebskrank und sollte auch entlassen werden. Und ich habe überlegt, Herr, wie kann ich mit ihm über Gott sprechen? Wie kann ich mit ihm über Gott sprechen? Ist ja nicht so einfach so ein Gespräch, Fernsehen läuft dann. Da habe ich gesagt, du Heinz, wie denkst du über Gott? Hör mir ja auf mit Kirche, also die Missbrauchswelle. Nein, sage ich, Heinz, ich wollte mit dir über Gott sprechen, nicht über die Kirche. Ja, da hat er noch nicht drüber nachgedacht. Solltest du aber, lieber Heinz. Wenn wir gleich das Licht ausmachen, darf ich vorher mit dir beten? Wie? Ja, mit dir beten. Ich stelle mich an deinem Bett hier und bete laut für dich. Das war neu. Dann habe ich laut gebetet. Lieber Vater, im Namen Jesu bringe ich dir den Heinz und seine Familie und seine Krankheit und das alles, was ihn niederdrückt. Hab ganz laut gebetet und der Herr hat mir Freimütigkeit gegeben. Ich habe gespürt, wie der diese Worte aufgesaugt hat. Aufgesaugt, wie ein trockenes Tuch. Dann Amen haben wir Licht ausgemacht. Habe ich gebetet, Herr, wirke an seinem Herzen. Tag später wurde er entlassen, kam die Frau und die Tochter, Goldschmied. Und der habe ich dann ein neues Testament mitgegeben mit den Gideon und eine Schrift von McDonald's, das heißt, das wichtigste Ziel. Großer Schrift und schön bebildert, wo eben der Weg zu Jesus aufgezeichnet wird. Sage ich, nehmt das mit und lest das zu Hause, das ist wichtig für euch. Haben sich herzlich bedankt. Wir haben so viel Tote unter uns. Als ich auf dem Flur war, musste mich immer rechts festhalten an dem Geländer. Das war die Schlaganfallstation, waren so viele Menschen da. Mit ihrem Rollator ging dann auf und ab und ich habe die Leute ja angesprochen. Ich kann das ja ganz gut. Und da habe ich gedacht, na, wie geht's dir denn? Und so, auch Schlaganfall, ja, so und so. Dann habe ich mit vielen gesprochen und wir haben uns dann hingesetzt auf dem Flur und über Gott und die Welt gesprochen. Und dann habe ich hier zum Schluss ein neues Testament gegeben und wieder eine Schrift und sage ich, lies das. Und keiner hat abgelehnt. Da war auch eine ältere Dame, eine etwas feinere Dame, nicht? Ja, sie hat Distanz, nicht? Also nein, kommt aus Bocholt, nicht? Und hat eine große Villa, bewohnt sie allein und hat da Personal und ja, also ist es wahr, nicht? Aber nach ein, zwei Tagen hatte ich auch einen Kontakt mit ihr und durfte ihr auch eben eine Schrift mitgeben und auch ein neues Testament. Und noch andere Leute, die kamen. Einer, der sich immer rühmt, ich muss mal eben an Rauchen rausreden. Ne? Da habe ich gesagt, wie alt bist du? 68 Jahre. Ja, sag ich, du willst doch sicherlich noch lange leben, ne? Ja. Ja, sag ich, hör auf zu rauchen. Und pass mal auf, ich habe noch etwas für dich hier. Das Buch des Lebens, ein neues Testament. Lies da mal drin. Und hier eine Schrift, die dir den Weg zeigt. Oh, das ist ja interessant. Ja. Also, ich habe das auch bei uns in der Gemeinde meiner Frau erzählt. Ich war erstaunt. Es hat keiner Nein gesagt. Dann kam ich raus aus dem Zimmer wieder und da saß eine Frau, man konnte sehen, gut beduchte, relativ junge Frau noch und hat geweint. Ach, sag ich, sie weinen so. Hatten sie einen Schlaganfall oder ist was? Ja, sagt sie. Und mein Mann zu Hause, zwei Kinder und dem geht's auch nicht gut, hat die Knie kaputt und kann kaum laufen. Und da ist noch mein Hund, der liegt auf meinem Bett und trauert um mich, dass ich nicht da bin. Alles ganz menschlich. Ach, sag ich bete für sie, dass alles gut wird. Und habe ja auch ein neues Testament gegeben und eine Schrift. Also ich habe gemerkt, die Türen waren alle weit auf. Wenn es den Menschen an die Substanz geht, Schlaganfall, ihr Lieben, dann öffnet der Herr die Türen. Und dann kann es sein, dass er dich oder mich oder irgendjemand dahin schickt. Er musste durch Samarien ziehen. Das war wichtig, diese Begegnung am Jakobsbrunnen. Und ich musste ins Krankenhaus gehen, auch wenn es mir nicht passte, am Freitag und noch mehr. Sonntag ist eine Gemeindestunde. Und so führt der Herr die Wege. Komm heraus, Lazarus. Es sind so viele Tote. Und die warten alle auf die gute Botschaft. Und diese Gideon-Brüder, die Bibeln zur Verfügung gestellt haben, die haben auch Wunder erlebt. Jetzt vor ein paar Tagen rief mich eine Schwester an und sagte, du, stell mal vor, wer bei uns heute zu Besuch kommt. Ein junges Mädchen, eine Türkin, 17 Jahre, die fährt immer von Hassel, Gelsenkirchen-Hassel, die Bolsumer Straße entlang nach zur Schule. Und dann fährt sie an unsere Gemeinde vorbei. Steht auf Leben ist mehr. Haben wir einen riesen Buchstaben. Leben ist mehr. Das kann man noch einen halben Kilometer weit sehen. Evangelisch, freikirchliche Gemeinde, auch ganz groß. Und immer fährt sie da vorbei und denkt, Hoffnung für alle, evangelisch, christlicher Glaube. Und dann wurde in der Schule diese Gideon-Bibeln verteilt und hat sie dann gelesen. Ach, Gott, eine Telefonnummer, haben wir angerufen. Ja, sie hätte noch Fragen. Ja, dann komm doch. Treffen wir uns hier bei der Sabine. 15 Uhr. Der Bruder war da, hat mit ihr gesprochen. 3 Stunden haben sie miteinander gesprochen. Sie hat einen Laptop mitgebracht. Sie sagte, mein Vater geht wieder zurück in die Türkei, ich nicht. Mein Vater ist nämlich ein Imam. Und sie interessiert sich für den christlichen Glauben. Dann haben wir uns vereinbart, 3:15, wenn sie bei euch ist, werden wir, die wir informiert sind, alle beten, gehen auf den Knien und beten für diese junge Frau. 17 Jahre. Heilsverlangend. Und zum Schluss, als das Gespräch zu Ende war, rief mich Sabine an und sagte, Jürgen, sie will jetzt in unsere Bibelstunde kommen. Bibel- und Gebetstunde. Ja, sag ich, schön. Beten wir für, dass sie in eine Bibel- und Gebetstunde kommen, dass sie den Heiland findet. Ihr Lieben, wir haben so viele Tote um uns herum. Und wir sind doch Botschafter an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Gehen wir zurück hier zu unserem Text. Jesaja 60 ruft uns zu, stehe auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Über dir, über dich persönlich, auch diese Herrlichkeit. Du sollst Lichtträger sein in einer Welt voller Finsternis, voller Gottlosigkeit, voller Konsum. Voller Sinnlosigkeit, da sind wir das Licht. Ein schwaches Licht, ja, aber der Herr gebraucht uns. 1. Korinther 2, glaube ich, steht das. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Nicht die Starken, die sich dann rühmen, oh, starke Leute. Nein, die Schwachen, die Zaghaften, die Menschen, so wie du und ich, die um Worte ringen und denen alles das nicht einfach ist. Jesus ist die Wahrheit und das Leben. Hier bei unserer Begebenheit heißt es, das Staunen ergriff die Menge der Trauernden und sie sind fassungslos, erkennen, dass der Sohn Gottes Macht hat über den Tod. Und das hören auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und von nun an suchen sie nicht nur Jesus zu töten, sondern auch den Lazarus zu töten. Das ist die Finsternis. Aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Und dann liegen sie wieder in Bethanien zu Tische bei Lazarus, Maria und Martha. Und dann geschieht etwas, ja, Außergewöhnliches. Im Orient lag man zu Tische. Das heißt, muss sich so vorstellen, die Füße nach hinten auf Polstern, abgestützt auf den Armen und dann hat man gespeist. Und im Orient hat man nicht so schnell gegessen, da gab es keinen Schnellimbiss, sondern da ließ man sich Zeit. Und während des Essens kamen gute Gespräche auf, man hat sein Herz geöffnet, man hat den anderen auch mal hineinblicken lassen in sich selbst. Man kann den anderen trostvolle Worte geben, Ermutigungen geben, Hinweise und Tipps. Das ist das Orient. Im Orient. Also während des Gesprächs plötzlich, ja, solch ein Essen ist wichtig. Wir wissen das auch aus der Geschichte, aus der Historie. Ein gutes Essen unter Politikern bei schwierigen Gesprächen ist immer hilfreich. Ich hatte zumal nachgelesen, der Staatsvertrag mit Österreich, mit Russland, zwischen Österreich und Russland, 1955 wurde ja wesentlich ausgehandelt von Staatssekretär Kreisky, der später Bundeskanzler wurde, und Anastas Mikojan. Und ich war an dem Ort, historischen Ort, im Hotel Sacher mal gewesen und dann hat uns einer, der damals noch lebte, der Ober, uns erzählt von den Gesprächen. Und wie lange die Gespräche gedauert haben. Natürlich nicht nur gute Gespräche und Essen, sondern es wurde auch viel getrunken natürlich. Nicht? Aber da wurde der Staatsvertrag ausgehandelt und dass eben Österreich neutral bleibt und nicht geteilt wird oder irgendwie. Also, und dann sehen wir hier, Maria durchbricht plötzlich die Konversation. Sie nimmt ein Salböl von echter kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu. Da müssen wir uns mal so vorstellen. Sie durchbricht diese Konversation, salbt nicht sein Haupt, sondern seine Füße und trocknet sie mit ihren Haaren ab. Also, das ganze Haus wurde erfüllt mit dem Geruch der Salbe. Wisst ihr, das ist Anbetung. Das ganze Haus, die ganze Gemeinde, die ganze Umgebung wurde erfüllt mit Heiligem Geist. Der Herr hat Großes an uns getan, Psalm 121. Der Herr hat Großes an uns getan, jawohl, als uns zurückführte aus Babylon, aus der Gefangenschaft. Und hier auch Narde, kostbar, 300 Denare. An der Stelle heißt es, waren diese Narden, dieses Nardenöl in kleinen, kostbaren Fläschchen. Heißt aus Alabaster. Das zerbricht. Und der Duft wird frei. Sie salbt den Herrn Jesus die Füße. Was bedeutet das? Das bedeutet Anbetung, das bedeutet für Maria Dankbarkeit, Liebe. Sie will ein Stückchen das zurückgeben, was der Herr an ihr und an ihrer Familie getan hat. Das ist das. Und dieses Zeugnis, diese Haltung der Maria ist kennzeichnend. Sie wahrt Abstand und dennoch salbt sie die Füße, gibt das Beste, was sie hatte. Das ist Verschwendung. Gott ist ein Gott der Verschwendung und sie verschwendet auch alle Freude, alle Dankbarkeit, alle Anbetung. Jesus, es geht um dich. Und natürlich kommen dann sofort auch Kritiker. Judas sagt, na ja, man hätte ja also Salböl für 300 Denare verkaufen können und den Armen geben können, nicht? Also, ihr Lieben, Lieblosigkeit kleidet sich immer in Moral. Nicht? Ist vernünftig eigentlich, was der Judas sagt, nicht? Es hört sich doch vernünftig an. Wieso denn die Füße von Jesus mit diesem Salböl? Ich hätte mal was anderes nehmen können. Aber nicht dieses Salböl, ne? Ja. Und es ist ein Zeichen der Liebe. Das habe ich mir notiert. Es ist wichtig, dass wir das hören und auch bewahren. Liebe rechnet nicht. Liebe verschwendet. Liebe fragt nicht nach Nutzen. Liebe will einfach nur lieben. Liebe kennt keine Grenzen. Liebe kennt keine Zeit und auch keinen Raum. Liebe ist auch nicht berechnend, wie Judas, sondern Liebe braucht auch keine konkrete Ausdrucksform. Liebe zu den Verlorenen, wie eine Mutter ihr Kind liebt, so liebt Gott seine Kinder und die Verlorenen dieser Welt. Gottes verschwenderische Liebe, als ob Maria es geahnt hätte. Sie gibt etwas zurück davon. Was sagt Salomo bei der Tempeleinweihung? Und alle Himmel, aller Himmel können dich, Herr, nicht fassen. Viel weniger dieses Haus, was wir für dich gebaut haben. Verschwenderisch, was damals geopfert wurde. Und das stellt uns auch eine Frage. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie ist deine Liebe zu Jesus? Sind wir da sparsam? Sind wir da eher Kosten-Nutzen-Rechnung oder sind wir auch überschwänglich, verschwenderisch? Geben etwas wieder, was der Herr uns ja an Gutes getan hat. In Judas sehen wir genau das Gegenteil, nicht? Er trägt Sorge für die Armen, nicht? Das ist immer Moral, nicht? Das ist, aber die Armen, sagt Jesus, habt ihr alle Zeit bei euch. Mich habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Warum die Füße unnützerweise mit dieser Narbe? Ja, es ist Jesus, der Sohn Gottes. Und der Jesus nimmt sie im Schutz und sagt, ja, sie hat mich vorweggesalbt zum Begräbnis. Also sie hat, wenn man so will, mich schon als Leichnam gesalbt. Ja, Maria ist verschwenderisch. Ist das richtig? Ja, es ist richtig. Wir dürfen verschwenderisch sein in der Liebe Gottes. Denn Gott ist Liebe und ist verschwenderisch auch zu uns, zu unserem Heil, zu unserem Leben, das er uns gegeben hat. Lasst sie. Denn sie hat mich zum Begräbnis gesalbt. Marias verschwenderische Liebe ist einmalig. Und überall, wo auf der Welt gepredigt wird, sagt der Jesus, wird von dieser Frau gepredigt werden, weil ihre Liebe so überströmend, so verschwenderisch ist. Davon können wir nur lernen. Sei auch verschwenderisch. Der Herr gibt dir Kraft dazu. Der Herr bereitet dir auch den Weg, gibt dir auch die Möglichkeiten dazu. Jesus möchte keinen Schmuck und kein Gold und kein Geld, sondern er möchte unsere Herzen. Er möchte unseren Dank, unsere Hingabe. Er möchte deine Liebe, die ist ihm wichtig. Deine persönliche Liebe und Hingabe ist ihm wichtig. Ich schließe mit einer Liedstrophe. O Liebe ohne Gleichen, kein Sinn kann je erreichen die Fülle, die du gibst. Selbst Engel werden stehen und voll Anbetung sehen, wie du, o Herr, die deinen liebst. Amen.